RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Klimaneutral!
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 Ein Song, der Hoffnung, aber auch Forderung beinhaltet, präsentiert von Oskar, Levi und Eli, drei Schülern der Heinz-Brandt-Schule in Weißensee, Berlin-Pankow.
Klimaneutral!
Klima!
Sie sind 13 Jahre alt, gehen in die 8. Klasse und haben am Projekt SOS Schools of Sustainability teilgenommen, also Schulen der Nachhaltigkeit, einer Initiative aus dem Haus der Kulturen der Welt in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern. Am kommenden Donnerstag werden Sie und viele andere Schüler und Schülerinnen die Ergebnisse aus Workshops und Unterricht präsentieren. Über dem Ganzen steht die Frage, kann Schule Klima retten? Und das fragen wir heute auch in Couragiert unterwegs, der Sendung, in der wir mit Menschen sprechen, die sich einsetzen für eine gerechtere, eine lebenswerte Welt. Ich bin Michaela Gericke und freue mich heute auf die Stimmen hier im Studio, aber auch über die, die ich noch mitten in einem Workshop der Heinz-Brandt-Schule aufnehmen konnte.
Die iPads haben ja alle so eine Batterie.
Ja.
Und diese Batterie vernichtet erstens viel mehr Umwelt und die kann auch nicht wieder hergestellt werden, also die Umwelt. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass iPads das retten können. Ich bin der Meinung, wir sollten trotzdem sehr wenig Papier benutzen und auch vielleicht auf einem Blatt zweimal schreiben oder wenn es vielleicht ein bisschen weniger Tests
oder
mündliche Befragung mehr als schriftlich.
Das war Sarah aus der 8. Klasse der Heinz-Brandt-Schule. Der Künstler Erik Göngrich und die Künstlerin Ursula Rock haben mit ihnen gearbeitet. Da ging es auch um die Frage, wie Schule anders gestaltet werden kann. Die Lehrerin Susanne Franz ist ebenfalls dabei gewesen. Wir werden später noch mehr von Ihnen hören. Hier im Studio begrüße ich jetzt Eva Stein vom Haus der Kulturen der Welt. Sie ist dort Programmkoordinatorin für kulturelle Bildung. Schon 2017 und in weiteren Jahren war sie Projektleiterin von Schools of Tomorrow. Dieses Projekt hat sich mit der Fragestellung auseinandergesetzt, wie schulisches Lernen heute auf die Gesellschaft, in der wir leben, vorbereiten kann. Eva Stein, Schools of Tomorrow. Wie sollen die aussehen, auch hinsichtlich dessen, worüber wir derzeit jeden Tag etwas lesen, sehen und hören? Überschwemmungen in Pakistan, Überschwemmungen in Afghanistan, Überschwemmungen in Deutschland oder jetzt gerade in Italien. In der italienischen Region Marken sind gerade durch schwere Unwetter Menschen ums Leben gekommen und viele werden vermisst. Und der Club of Rome hat gerade erst wieder, wie schon vor 50 Jahren, darauf hingewiesen, es muss drastische Maßnahmen geben, um den Planeten vor noch schlimmeren Szenarien zu bewahren. Wie können also die Schools of Tomorrow aufgestellt sein, Eva Stein?
Ja, vielen Dank. Ich hole ein bisschen aus und erzähle von Schools of Tomorrow, dem Projekt, aus dem Schools of Sustainability hervorgegangen ist. Schools of Tomorrow begreift Schule als Labore der Gesellschaft von morgen. Und wir haben Schools of Tomorrow initiiert im Jahre 2017 im Kontext eines Großprojektes, das sich mit den Folgen des Ersten Weltkriegs auf die Gegenwart beschäftigte, 100 Jahre Gegenwart. Und da haben wir auf der Basis der Reformpädagogik von vor 100 Jahren analysiert, was also heute in einer Zeit, in der die Schule auch immer wieder überdacht wird, welche Reformen heute eigentlich nötig wären oder wie Schule gestaltet werden müsste, um auf die vielen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft vorzubereiten. Das ist natürlich neben dem Klimawandel auch die großen Herausforderungen, die sich aus Flucht und Migration ergeben, die Digitalisierung und um nur einige Dinge zu benennen. Wir haben auch den Ort Schule unter die Lupe genommen. Wie müssen Lernorte geschaffen sein, um zeitgemäß eigentlich agieren zu können? Sind das weiterhin die Gebäude von vor 100 Jahren oder aus den 60er, 70er Jahren? Oder müsste die Schule nicht ganz und gar aufgelöst werden? Und so weiter. Das waren Forschungsprojekte, die wir immer so, wie jetzt auch bei Schools of Sustainability, so eingerichtet haben, dass KünstlerInnen meistens in Tandems mit Schulgruppen, Schulklassen geforscht haben, ergebnisoffen, um dann in experimentellen Formaten auch im Haus der Kultur in der Welt die Ergebnisse zusammenzuführen. Und so hatten wir 2018 einen zweitägigen Testlauf für die Schule der Zukunft im Haus der Kultur in der Welt, was ein großartiges Projekt war. Wir haben aus diesem Konzept Schools of Tomorrow, Schools of Sustainability abgeleitet, weil wir beobachtet haben, wie die Fridays for Future-Bewegung, die ja zwischenzeitlich sehr groß wurde, die Schule quasi oder das Lernen auf die Straße brachte. Die Fridays for Future haben wir sehr bewundert als eine basisdemokratische Bewegung, die sich komplett aus der Schülerinnenschaft heraus bildete. Und dann haben wir uns gefragt, wie kann das Gelernte, also dieser Prozess der Selbstermächtigung, die sich diese beteiligten Schülerinnen ausgesetzt haben, wie können wir das zurück in die Schule führen? Und das war der Grund, warum wir Schools of Sustainability initiiert haben. Auch ein bisschen impulsgebend war die Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz. Und so sind wir also von der Senatsverwaltung unterstützt worden, nachdem wir einen Antrag geschrieben haben, dieses Projekt zu machen. Wie die Schule aussehen muss, das kann ich nur in Ansätzen jetzt beschreiben und wir werden das wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch bestimmt noch vertiefen. Also natürlich muss die Fächerstruktur überdacht werden, weil das Thema Klimaschutz, wie unser Handeln in Klimawirksamkeit dringt, das kann man nicht nur in beispielsweise Physik erlernen. Das kann man genauso gut in Ethik besprechen und das kann man genauso gut im Kunstunterricht natürlich. Da wurde es sicherlich auch sehr viel behandelt im Rahmen unseres Projektes.
Da kommen wir auch später nochmal drauf. Martin Brendebach ist ebenfalls hier Gast. Sie waren selbst lange Zeit Lehrer an einem Berliner Gymnasium, haben Geschichte, Politik und Latein unterrichtet und Sie sind jetzt in der Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie.
Kommt das Thema Klima, Nachhaltigkeit in der Schule zu kurz?
Es kommt nicht zu kurz, das würde ich nicht sagen. Es ist deutlich aufgewertet worden schon seit vielen Jahren, was nicht heißt, dass es immer noch Luft nach oben gäbe. Also ich kann Frau Stein nur vollkommen zustimmen, wenn sie sagt, es ist der falsche Ansatz zu sagen, dass dieses wichtige Thema Klimabildung, Umweltbildung nur in einem Fach zu verorten wäre. Die Überlegung gab es in der Senatsverwaltung für Bildung auch schon des Längeren. Deswegen wurden ja mittlerweile vor 6 Jahren die Rahmenlehrpläne überarbeitet und es gibt übergreifende Themen, die in allen Fächern behandelt werden müssen. Das ist obligatorisch und dazu zählt eben auch das Thema nachhaltige Entwicklung. Flankiert wird das auch mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Da stecken auch viel Projektgelder drin für die verschiedensten Projekte, die an Schulen gemacht werden können. Schülerinnen und Schüler werden sehr darin unterstützt, auch selbst initiativ zu sein, auch eine aktive Rolle zu spielen. Das alles ist stark auf dem Weg, ist dann durch Fridays for Future natürlich nochmal, hat es dann nochmal Schub bekommen. Das ist gar keine Frage. Insofern muss man hier auch sagen, das waren dann auch starke Impulse aus der Schülerinnenschaft, die das nochmal befeuert haben.
Ich kann auch sagen, dass die Schüler und Schülerinnen, die ich gesprochen habe, allen war Fridays for Future ein Begriff und manche waren auch mit denen verbandelt.
Ja, das ist ja auch eine Initiative, die dann auch dann sinnvoll ist aufzunehmen. Es gibt jetzt auch seit 2019 jedes Jahr eine große Klimazukunftskonferenz, die veranstaltet die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zusammen mit Schülerinnen und Schülern, um eben hier eine breite schulische Öffentlichkeit herzustellen und Projekte vorzustellen, die an Schulen gemacht werden können. Und da gibt es ja wahnsinnig viel. Man kann sagen, es gibt eine bewundernswerte Vielzahl von Schulen, Kollegen, Kollegen, Schulleitungen, Pädagogen, Schülerinnen und Schülern, die hier ganz viel Kreativität und Energie da reinstecken, dass die Schulen das Thema stark auf der Tagesordnung haben. Und darum muss es, denke ich, gehen, diesen Prozess noch weiter, noch flächendeckender, noch an allen Schulen stark auszurollen.
Ist nicht das Tempo ein bisschen zu langsam?
Ja, das ist das Problem, dass wir sehen, dass die Forderung ist da in allen Bereichen, nicht im Schulischen. Und Fridays for Future betont ja auch eigentlich immer in Gesprächen, die Sie mit uns führen, Sie waren auch schon bei der Senatorin zu Gesprächen, dass es Ihnen gar nicht so um den Bildungskontext geht, weil Sie sagen, das Problem ist nicht die Bildung, das Problem ist die Energie-, Wirtschafts-, Verkehrs-, Nutzungspolitik. Mein Eindruck ist allerdings, dass die Dynamik in den letzten Jahren schon so ist, etwas ausgebremst durch Corona, aber dass die Dynamik schon stark bei diesem Thema liegt und sich eigentlich nur noch wenig Schulen dem völlig entziehen können.
Interessanterweise haben Sie ja gerade, Eva Stein, gesagt, dass Sie finanziert worden sind aus der anderen Senatsverwaltung, also für Umwelt. Bildung hat da kein Geld dazu gegeben?
Nein.
Nein, ich muss dazu sagen, es gibt natürlich wirklich eine Vielzahl von Projekten. Da stecken also auch Millionen von der Senatsverwaltung für Bildung drin in verschiedensten Projekten. Also ich finde das vollkommen positiv, dass es da verschiedene Senatsverwaltungen gibt, die aus verschiedenen Blickwinkeln heraus verschiedene Projekte unterstützen. Das bereichert sich gegenseitig und schließt sich gar nicht aus.
Die dritte am Thema Beteiligte hier im Studio ist Jana Engel. Sie ist eine der Künstlerinnen, die gerade noch mit Schülern und Schülerinnen der Gerhard-Hauptmann-Schule gearbeitet hat. Das ist ein Gymnasium in Berlin-Friedrichshagen. Jana Engel, Sie sind bekannt für Arbeiten aus Textilien. Da sieht man beispielsweise die Fotografie von einem roten, ungetragenen Arbeiterhemd, das von der Sonne ausgeblichen ist. Und da steht der Titel daneben: Tragedy, ein Wortspiel aus Tragödie und Farbstoff. Und natürlich denkt man da sofort an die verheerende Umweltverschmutzung durch Chemie, die beim Färben von Textilien passiert, beispielsweise in Indien. Flüsse sind dann blutrot oder auch blau. Jedenfalls konnte man das vor ein paar Jahren noch so sehen. Ein bisschen hat sich da, glaube ich, auch schon was verändert. Jetzt haben Sie mit der Künstlerin Franziska Pirvos zusammengearbeitet. Auch da ging es ja um Wasser. Der Müggelsee gehört zum Bezirk Friedrichshagen. Was haben Sie gemacht mit den Schülern und Schülerinnen?
Ja, vielen Dank. Genau, meine Kollegin Franziska Pirvos und ich, wir haben uns eigentlich auf einem breiten Feld dem Thema Wasser versucht zu nähern. In diesem einen Jahr, in dem wir mit den Schülerinnen des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums zusammengearbeitet haben. Und wir wurden eigentlich in dieser ganzen Zeit, also im Frühjahr 2021, haben wir unser Konzept entwickelt und beim HKW eingereicht. Und damals hatten wir vorgeschlagen, wir würden uns in Friedrichshagen, gerade weil das die Region Erpe-Müggelspree ist, die selbst auch in der Vergangenheit schon von Hochwasser betroffen war, würden wir uns gerne über das Thema Hochwasser dem Wasser auch nähern und wurden dann im Sommer 21 durch die katastrophalen Ereignisse im Ahrtal von der Realität wieder einmal bestätigt. Sie hatten in Ihrer Moderation ja eben auch schon erwähnt, auch aktuell gibt es verheerende Hochwasserkatastrophen weltweit. Das war sozusagen unser Auftakt, mit dem wir an die Schule herangetreten sind, dass wir als Künstlerinnen uns überlegt haben, den Schülerinnen einen performativen Zugang zu diesem Thema zu ermöglichen. Das heißt, wir haben sozusagen einen Rahmen geschaffen. Wir werden dort auf der Bühne des HKW ein Szenario der Zukunft darstellen, gemeinsam mit den Schülerinnen, beziehungsweise eigentlich nur die Schülerinnen, dass sie ein Trockenheitsszenario, die verzweifelte Situation, kein Wasser zu haben und unter Hitze zu leiden, darstellen können. Das ganz kurz zu dem Rahmen. Und innerhalb dieses Rahmens zwischen Hochwasser und Trockenheit ist eine Menge in dem ganzen Schuljahr passiert. Also erstmal haben wir mit den Schülerinnen ein Verständnis dafür entwickelt. Was ist eigentlich Wasser? Wo kommt es vor? In welchen Mengen? Wie gehen wir damit um? Wie ist unsere luxuriöse Situation hier in Deutschland mit Wasser? Und haben das dann in sehr viele unterschiedliche Bereiche aufgefaltet. Wir haben im Rahmen des ganzen Jahres über virtuelles Wasser gesprochen. Das heißt, das Wasser, was in Produkten steht, die wir konsumieren oder die zu unserem alltäglichen Gebrauch uns zur Verfügung stehen. Wir haben uns mit dem Thema Schwammstadt auseinandergesetzt, also in ersten Begehungen auf dem Schulgelände, im Schulumfeld haben
wir. Was heißt das genauer?
Das heißt, wir haben uns beispielsweise angeschaut, wo gibt es im Schulumfeld versiegelte Flächen? Wo könnte man Flächen entsiegeln? Wo kann überhaupt Wasser versickern? Ist das höchstwahrscheinlich, sind das zu wenig Flächen? Wo können größere Flächen geschaffen werden? Wo kann eine Begrünung stattfinden, so dass beispielsweise Regenwasser aufgenommen werden kann, was dann wiederum auch von den Pflanzen an die Umgebung wieder abgegeben werden kann, was Kühleffekte mit sich bringt? Also das sind so unterschiedliche Beispiele für das, was eine Schwammstadt ausmachen könnte. Und diesen Begriff haben wir dann eben untersucht, veranschaulicht, auch in Form von Experimenten und dann anschließend das Schulumfeld und die nähere Umgebung untersucht und mit den Schülerinnen uns darüber Gedanken gemacht, wie könnten wir aktiv an der Schule, auf dem Schulgelände etwas entwickeln, um auch diese Schule etwas klimaresilienter zu gestalten. Stichwort Klima. Uns hat aber nicht nur die Klimaresilienz, sondern auch die Klimagerechtigkeit interessiert. Das heißt, wir haben auch den Schülerinnen verschiedene Input geliefert und Aufgaben gestellt, um auch besser ein Verständnis dafür zu bekommen, in welchen globalen Zusammenhängen wir uns eigentlich bewegen, ja, über unseren täglichen Konsum, über unseren Umgang mit Wasser.
Das klingt schon ziemlich intellektuell, was Sie so schildern. Das heißt, die Schülerinnen waren schon auch ein bisschen auf einem ganz hohen Level.
Im Unterschied zu den anderen beteiligten Schulen haben wir die älteste Klassenstufe. Das heißt, wir haben mit einer 8., jetzt 9. Klasse zusammengearbeitet. Das heißt, da ist tatsächlich auch schon eine gute Basis gewesen, auf der wir arbeiten konnten. Wir hatten aber auch einen ganz anderen großen Vorteil an dieser Schule. Das Stichwort fächerübergreifend war jetzt ja schon mehrfach gefallen. Und das Schöne war tatsächlich, dass Franziska Pirwos und ich in dem Moment, als wir an die Schule herangetreten sind, sehr viel Zuspruch erfahren haben. Also wir haben nicht nur gemeinsam mit der Klassenlehrerin der damals noch 8a, Theresa Reichelt, sehr intensiv zusammengearbeitet, sondern diese Pädagogin hat wiederum auch ihr Kollegium sehr stark involviert, angesprochen, motiviert. Viele von den Kolleginnen waren sicherlich auch schon sehr motiviert. Die Schule hat auch von Seiten der Direktion sehr offen auf unsere Anliegen und unsere Wünsche reagiert. Das heißt, wir hatten von Anfang an die Möglichkeit, unser Thema in sehr vielen unterschiedlichen Fächern unterzubringen. Wir selbst waren hauptsächlich in den Kunststunden aktiv oder haben dann auch mal, wenn es sich zeitlich nicht anders ergeben konnte, gemeinsam mit dem Geografielehrer oder mit der Chemielehrerin die Stunden gestaltet. Aber darüber hinaus wurden die Themen, die wir angerissen haben und bei denen wir uns auch Mühe gegeben haben, sie womöglich an den Lehrplan anzupassen, um somit die Möglichkeit zu haben, dass unterschiedliche Lehrerinnen in ihren unterschiedlichen Fächern daran auch anknüpfen können und die weiter in unserem Sinne zu vertiefen. Und das hat auch ganz toll geklappt. Also jedes Mal, wenn wir Anregungen gebracht haben, dann waren tatsächlich die Pädagoginnen der Schule auch bereit, diese aufzugreifen und zu vertiefen und auch weiterzuentwickeln. Das hat sogar so weit geführt, dass auch Lehrerinnen, die wir persönlich gar nicht angesprochen hatten, beispielsweise die Lehrerin aus Musik, so für das Thema und diese wichtige Auseinandersetzung brannte, dass sie dann mit den Schülerinnen einen Klimasong entwickelt hat.
Wie viel Raum, wie viel Zeit hatten Sie mit den Schülern und Schülerinnen?
Wir hatten regelmäßige Treffen von circa einmal pro Monat und das war dann jeweils so im Rahmen von, je nachdem wie viel die Schule in Anführungsstrichen entbehren konnte, 2 bis tatsächlich auch 5 Stunden. Und dazu kam dann noch eine komplette Projektwoche im April, die wir auch gemeinsam mit den Schülerinnen und Pädagoginnen bestreiten konnten.
Eine Projektwoche gab es auch an der Heinz-Brandt-Schule. Das ist ja eine integrierte Sekundarschule mit ungefähr 450 SchülerInnen. Und die wurde sogar im Frühjahr 2022 ausgezeichnet. Sie ist Vorbild für Nachhaltigkeit. Und ich habe gelesen, dass es in diesem Jahr 56 Schulen gibt in Berlin, die als Nachhaltigkeitsschulen ausgezeichnet sind. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es was mit der Architektur und mit baulichen Maßnahmen zu tun hat, sondern vor allen Dingen auch mit den Inhalten.
Exakt, es sind vor allem Menschen, die dazu führen, dass eine Schule dieses Siegel bekommt. Es gibt eine ganze Reihe von Siegeln, die in diese Richtung gehen. In der Tat wurden jetzt gerade letzte Woche die Schulen ausgezeichnet, die sich so ein Siegel verdient haben. Und es liegt in der Tat daran, ob es Menschen gibt an diesen Schulen. Und das ist in der Regel ein Zusammenspiel. Sie haben es gesagt, Schulleitung spielt eine richtig wichtige Rolle. Schülerinnen, Schüler, oft auch Eltern. Ob es Aktivitäten gibt an der Schule, innerhalb des Unterrichtes, außerhalb des Unterrichtes, möglicherweise im Ganztag, in Schulprojekten, in AGs das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen, sichtbar zu machen im gesamten Schulleben. Und das kann dann natürlich auch bauliche Dinge nach sich ziehen. Das kann natürlich auch bedeuten, dass es bis dahin geht, dass dann auch dem Schulträger, in der Regel die Bezirke in Berlin, Vorschläge gemacht werden, was baulich auch zu machen wäre. Aber das sind dann ganz unterschiedliche Prozesse. Manche fangen da ganz klein an. Sie haben gerade gesagt, ob dieses Projekt, weil es sehr ambitioniert natürlich ist und toll, was Sie geschildert haben, natürlich sehr, sehr ambitioniert ist. Man kann auch kleiner anfangen natürlich. Es gibt auch Grundschulen, auch Förderzentren, die auf anderem Wege vielleicht kleinere Anfänge starten. Da ist ja vieles denkbar. Und entscheidend ist, glaube ich, überhaupt das Schulen sich auf den Weg machen. Es muss nicht alles perfekt sein gleich von Anfang an.
Eva Steiner, war auch jetzt eine Grundschule dabei in dem Projekt im Wedding?
Genau, das war die Wedding-Grundschule. Die Aufteilung war so, dass wir mit 3 Schulen 4 Projekte durchgeführt haben. Und die Wedding-Grundschule hatte 2 Projekte. Das war einmal das Projekt Gegenwartswerkstatt Mode. Da haben 2 Künstlerinnen, Aisha Abadi und Johanna Schwab, zum Thema Mode geforscht. Ein bisschen auf eine ähnliche Art und Weise, wie Jana das gerade beschrieben hat. Es wurde also auch die Mode, alles, was wir im täglichen Gebrauch haben, analysiert. Das virtuelle Wasser, wo kommt das Kleidungsstück her, wie wurde es produziert, unter welchen Bedingungen und muss es immer wieder ein neues Kleidungsstück sein? Was gibt es für Aspekte von Upcycling und Recycling? Die Kinder haben gefärbt, genäht und haben sich also wirklich sehr, sehr intensiv mit ihrer täglichen Kleidung auseinandergesetzt. Und das zweite Projekt der Wedding-Grundschule heißt Wood Wide Web, wird geleitet von den Künstlerinnen Margot Salite und Julia Rommel. Und der Lehrerin Alexandra Wenk. Die haben zum Thema Pilze geforscht und gearbeitet. Pilze, und zwar die unter der Erde befindliche Struktur der Pilze, nennt man Myzel oder Mycelium. Und das Myzel ist ein ganz erstaunlicher Stoff, der als Werkstoff zu nutzen ist, wenn man ihn brennt, man kann ihn formen, man kann ihn für alle möglichen Dinge nutzen. Aber
Leder das, draus machen.
Ja, so etwas. Man kann aber auch wirklich also Produkte daraus gestalten. Im Futurium gibt es auch so Produkte aus Myzel. Aber das Erstaunliche ist, wenn das Myzel lebt, ist es ein Wesen, das kommuniziert, das seine Außenwelt wahrnimmt und also auch Umweltgefahren erspürt und sich entsprechend verhält. Und es verarbeitet Plastik und Öl. Also man könnte theoretisch das Myzel einsetzen, um Plastik in den Ozean zu tilgen. Also das ist ein wirklich unglaublich faszinierender Organismus. Und die beiden Künstlerinnen sind aus dem performativen Bereich und haben mit den Kindern, also das Myzelium selbst erforscht, sind, wie sie erzählt haben, mit den Kindern das erste Mal für viele Kinder in einen Wald gegangen, haben Pilze gesucht, haben sich mit Pilzen befasst, haben dann aus dem Myzel Dinge gebaut, haben kleine Filme produziert und sind so über diese künstlerische Tätigkeit in einen Erkenntnisgewinn gekommen. Sie haben ja auch schon über die Heinz-Brandt-Schule erzählt, die sich mit Kin und Car befasst hat, das, was Menschen gemacht haben und was dazwischen ist.
Dazu hören wir jetzt mal einen Ton von Ursula Rock, der Künstlerin, die an der Heinz-Brandt-Schule mit den Schülerinnen und Schülern aktiv war.
Kin bedeutet einerseits Austauschbeziehung in dem Zusammenhang, wie wir es hier gelesen haben und als Grundlage verwendet haben. Ich muss dazu sagen, wir haben ja damit gerechnet, mit einer Oberstufe zu arbeiten. Und trotzdem war es uns dann wichtig genug, auch mit der Altersgruppe ist eben auch nochmal eine ganz andere Lebens- und Lernphase, aber wir wollten eben den Kindern das vermitteln, dass, wenn man sagt, das Gras vielleicht nicht genau auf derselben Ebene zu verstehen ist oder das Wasser wie das Auto. Und wir sind dann eben so bei unseren ersten Zusammenkünften viel spazieren gegangen und haben genau diesen Unterschied so spielerisch erkundet. Und weil Cars eben so einen schönen einsilbigen Gegenbegriff bildet zu Kin, haben wir das dahingehend verkürzt. In diesem Schulfach, das zwar super ist, Global Goals, werden doch relativ verkürzte Antworten auch hergestellt. Und wir haben gemerkt, dass das Gespräch oder die reine Betrachtung und das Reflektieren, dass das sehr stark auf diese verkürzten Antworten immer hinführt. Deswegen wollten wir, dass sehr bald die Jugendlichen ins Machen kommen. Und da haben wir gemerkt, die sind jetzt 13 Jahre alt oder 14 und haben 2 Jahre Corona hinter sich. Und was haben sie eigentlich jemals in der Hand gehabt? Sie wollten etwas bauen. Keiner hatte jemals eine Bohrmaschine vorher in der Hand. Keiner hatte jemals vorher sein Fahrrad repariert. Einige hatten vielleicht mal einen Hefeteig gemacht. Also sie hatten wohl aus dem Kunstunterricht auch ein bisschen zeichnerische Fähigkeiten. Das war sehr schön. Aber dann ging es tatsächlich los mit Fäden aus Stoffen ziehen und damit diese Trauerweiden zu machen, wo dann auch so erste Momente von Konzentration überhaupt erstmal aufkamen und man sich diesem Tun überlassen konnte. Und tatsächlich dieser Dialog mit der fassbaren materiellen Welt. Und das war für uns wirklich dann zentral, viel mehr als Diskussionen über Umweltthemen und viel mehr als das Verbale.
Also wir haben hier eine Liege aus alten Schränken gebaut mit einer Trauerweide obendrauf. Das soll zeigen, dass wir Bäume sehr wichtig finden.
Ja, und wir sind halt gegen, dass man so viel Papier verschwendet und dass halt Bäume unnötig abgeholzt werden. Halt, wenn man viel zu viel Papier verschwendet für irgendwie Schule, wenn man das auch einfach digital machen kann oder so.
Und zu Hause achten wir auch sehr drauf, dass wir nicht zu viel Papier benutzen oder Plastik oder sowas.
Ja, und man kann auch ein Papier ja auch von hinten nochmal benutzen, wenn man es von vorne schon beschrieben hat.
Tilda und Sam. Die beiden sind vermutlich auch am kommenden Donnerstag im Haus der Kulturen der Welt zu hören und zu sehen. Dann präsentieren sie die Ergebnisse eines Workshops, der im Projekt SOS Schools of Sustainability, also Schulen der Nachhaltigkeit, entstanden sind, in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern. Couragiert unterwegs, heute mit der Frage, kann Schule das Klima retten? Wir hören heute Stimmen aus einem der Workshops und zu Gast im Studio sind Martin Brendebach, Fachreferent für politische Bildung in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Jana Engel, eine der mitgestaltenden Künstlerinnen und Eva Stein, die Programmleiterin für kulturelle Bildung im Haus der Kulturen der Welt. Sie war die Initiatorin für die Workshops, in denen auch kleine Kunstwerke entstanden sind.
Also wir haben etwas gebaut, einen guten Baum, schlechten Baum, so heißt der Titel.
Die 13-jährige Helsa aus der Heinz-Brandt-Schule steht vor einer fahrbaren Installation, die sie mit zwei Mitschülerinnen gebaut hat. Auf einem ausrangierten alten Küchenbuffet ist auf der einen Seite ein gesunder Baum mit grünen Blättern zu erahnen, dazu ein selbstgebautes Miniaturbewässerungssystem und daneben ein Baum mit kahlen, vertrockneten Ästen. Alles aus wiederverwendeten und immer noch verwertbaren Materialien.
Also wir sind sozusagen darstellen, dass unser Klima wird immer schlechter. Also zum Beispiel, wir haben auf dem guten Baum, haben wir halt so Fotos hingehängt und da kommen auch noch so echte Pflanzen hin. Und wir haben so einen Brunnen gebaut, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite sind halt nur so vertrocknete Stöcke, halt einfach alles nur so braun und so, also nicht wirklich was Schönes so. Und das soll halt diese Seiten darstellen. Vor allem war ja so ein Riesenwaldbrand war, hat uns das einfach daran erinnert, dass wir das machen. Und ja, ich fand das nur gut. Wir fanden das war eine gute Idee.
Die Aktion, das ist ein ganz wichtiger Aspekt zum Lernen. Ich habe ein Video gesehen, das ist auch im Haus der Kulturen der Welt entstanden. Da ging es um die Frage, wie kann Schule von morgen sein? Wie kann das Lernen besser werden? Und genau da gab es auch die Aussage, Aktion statt Arbeitsblatt. Also, wie ist das mit dem Lernen jenseits des Klassenraums und jenseits des Papiers?
Ja, wir als Kulturinstitution oder Kunstinstitutionen, wir ermöglichen das Lernen durch künstlerisches Forschen. Wir initiieren diese künstlerische Forschung, indem wir Gruppen zusammenbringen mit KünstlerInnen. Und uns ist halt wahnsinnig wichtig dabei, dass alle von allen lernen. Keiner weiß mehr als der die andere und belehrt und sagt, so ist es und du musst mir folgen. Und der Weg ist wirklich tatsächlich das Ziel. Es gibt keinen Muss, dass am Ende ein fertiges Werk oder ein Bild entsteht, sondern der Prozess ist offen und das ist das A und O. Und der Erkenntnisgewinn der beteiligten Kinder ist enorm.
Das hat auch eine Lehrerin bestätigt, Susanne Franz, die mit den Schülern und Schülerinnen der 8. Klasse von der Heinz-Brandt-Schule in einem Kreativhaus war, nämlich mit Ursula Rock und Erik Göngrich. Und sie hat dazu Folgendes gesagt.
Die Grundidee war, dass man über Material, über Materialien, übers Machen in so ein Lernprozess, in einen Prozess überhaupt irgendwie erstmal kommt, irgendetwas irgendwie zu behandeln. Und das ist natürlich das, glaube ich, was so wirkmächtig ist in dem Zusammenhang. Und ich würde mir wünschen, dass es solche Räume an Schule mehr gibt, weil ich als Lehrkraft, ich kann das gar nicht abdenken, ich habe die ganzen Fähigkeiten gar nicht. Ja, ich habe andere Fähigkeiten, ne? Dennoch sozusagen braucht es eigentlich ein viel mehr so Miteinander, Gemeinschaft, dass sich jeder irgendwie einbringt mit dem, was er oder sie kann. Aber gerade jetzt die beiden, der Erik und die Ursula, haben natürlich unglaublich viele Dinge einfach hier mit reingebracht, die eine Person alleine gar nicht irgendwie abdecken kann, schon gar nicht in diesem sehr festen Kontext Schule. Deswegen ist das so ein unglaublicher Fundus und ich wünschte mir, also mein Traum wäre, so Unterricht zu machen tatsächlich. Also einfach mit ganz vielen verschiedenen Optionen, Möglichkeiten, denen man sich dann sozusagen aussuchen kann als Schüler, als Schülerin, weil ich glaube, dass wenn etwas nachhaltig sein soll, auch im Denken oder im Lernen, dann ist es etwas, was dadurch auch geschieht, dass man etwas sich selber auswählen kann, was für jemanden bedeutsam ist.
Martin Brendebach, Sie sind ja selbst lange Lehrer gewesen. Wie haben Sie das erlebt, die Freiräume für Schüler und Schülerinnen, in denen Sie selbst was entwickeln konnten und durch das eigene Forschen was erkannt haben?
Ja, das klingt jetzt hier, als wäre das eine ferne Utopie, aber eigentlich ist das längst möglich. Die Frage ist ja immer, gibt es irgendwelche rechtlichen oder strukturellen Vorgaben, die das verhindern? Klare Antwort, nein. Also in allen Fächern ist Handlungskompetenz ganz wichtig. Und wir haben jetzt schöne Beispiele aus der Kunst gehört. Man könnte Beispiele aus Musik, aber auch aus Naturwissenschaften, aus den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern anführen, wo es genau darum letztlich geht, die Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, dass sie etwas machen können. Und das muss nicht immer haptisch sein, kann auch, aber es kann durchaus auch sein, dass in einer Form von Aktivität, Initiative daraus entwickelt wird, etwas zu verändern. Und das ist alles durchaus in Rahmenlehrplänen auch angelegt. Auch übrigens, dass die Schülerinnen und Schüler mitbestimmen sollen, was und wie gelernt wird. Natürlich im Rahmen der entsprechenden Vorgaben, das ist klar. Und hier ist die entscheidende Frage, nutzen die Lehrkräfte diese Möglichkeiten? Werden sie durch ihre Schulleitung dazu ermuntert? Und bekommen sie genug Impulse auch, teilweise von außen, das zu machen? Sie haben gerade erwähnt, das ist, also das ist ein unheimlich fruchtbares Zusammenspiel, wenn Lehrerinnen und Lehrer mit Menschen außerhalb der Schule zusammenwirken. Deswegen gibt es auch jetzt seit 2 Jahren ein extra Budget für die Schulen, wo sie selbst eben auch Expertise von außen sich reinholen können. Jede Schule hat 2.700 Euro und können damit außerschulische Bildungspartner in die Schule holen, um eben nur solche Impulse zu setzen. Das kann im Bereich von nachhaltiger Entwicklung sein oder andere Felder der politischen Bildung. Aber hier gibt es durchaus eine ganze Menge Möglichkeiten. Also es ist nicht so, dass man sagen müsste, es fehlen die Strukturen. Das Problem ist, glaube ich, eher so die Gewohnheit, dass man diese Strukturen vielleicht noch nicht so kennt, welche Möglichkeiten sie bieten würden. Und dann wäre Herz zu nutzen. Manche machen das mehr, manche machen das weniger. Und ich stimme Ihnen allen völlig zu. Jede Lehrkraft, jeder Pädagoge, jeder Pädagogin, der es ausprobiert, stellt fest, ja, das macht dann einfach viel mehr Spaß und es bringt auch mehr Effekt bei den Kompetenzen der Schüler und Schüler, wenn man sich hier stärker mit reinnimmt.
Ich habe von den Schülerinnen von der Heinz-Brandt-Schule gehört, dass sie Musik und Kunst jeweils abwechselnd haben, und zwar jährlich. Ich war ziemlich überrascht, gelinde gesagt. Jana Engel, was sagen Sie dazu? Welche Rolle spielt Kunst im Unterricht und welche sollte sie spielen?
Und auch Musik, also das schockiert mich auch, wenn Sie das so sagen. Das sind auf jeden Fall 2 Fächer, Theater würde ich auch noch dazu nehmen, die ganz entscheidend wichtig sind, sie in jedes Schuljahr in großem, umfangreichem Maße zu integrieren. Meine Meinung dazu. Ich würde gerne noch mal ganz kurz an etwas, was Herr Brendebach eben ansprach, anknüpfen. Ich habe jetzt auch das erste Mal von diesen Geldern gehört, die den Schulen zur Verfügung stehen. Das ist ja schon mal eine sehr gute Maßnahme. Was mir in dem Zusammenhang eingefallen ist, was nämlich meiner Kollegin Franziska Pierbos und mir aufgefallen ist, auch im Rahmen dieses Projektes, Gerhard Hauptmann Gymnasium, ist, dass wenn dann solche Expertinnen vielleicht eingeladen werden und diese Möglichkeiten genutzt werden, dass aber so stichprobenmäßig oder in so Rahmen wie von Projektwochen etc. wahrscheinlich nicht ausreichend ist, sondern wahrscheinlich wäre es schon sinnvoller, und das haben wir ja auch selbst an der Schule erfahren, dass solche Prozesse, die dann in Gang gebracht werden, dass die über einen längeren Zeitraum erstmal entwickelt werden, dass dafür auch die Möglichkeit ist.
Gut wäre es, wenn Schülerinnen und Schüler und auch andere Beteiligte an Schule von Anfang an mit einbezogen sind in Prozesse. Was jetzt auch neu versucht wird, ist, die Idee von Klimaverträgen an Schulen populär und bekannt zu machen. Das heißt, es gibt einen Aufruf der Senatsverwaltung für Bildung und Senatorin, dass an allen Schulen sogenannte Klimaverträge geschlossen werden sollen zwischen der Schülerinnen und Schülerschaft und der Schulleitung.
Was steht da drin?
Das ist völlig offen. Das müssen die Beteiligten vor Ort eben aushandeln. Was nehmen sich beide vor miteinander? Was sollen Dinge sein, die an der Schule im Sinne von Nachhaltigkeit, von Klimabildung vorangebracht werden? Dann stellen viele Beteiligten fest, oh, sind vielleicht Dinge, gerade wenn es um Umbaumaßnahmen geht, die stehen gar nicht hier bei uns, da müssen wir vielleicht woanders Anträge stellen dergleichen. Aber es kann trotzdem Teil des Vertrags sein, dass die Schulleitung gebeten wird, sich dafür einzusetzen zum Beispiel. Aber das ist, glaube ich, wäre ein Schritt, um allen Beteiligten deutlich zu machen, es geht nur hier im Miteinander und die Schülerinnen und Schüler sind hier mit reinzuziehen und sind zu hören. Und auch hier wieder, das kann ganz bescheiden und klein sein. Das muss jetzt kein Riesenvertragswerk sein und die Schule revolutionieren. Das können kleine Dinge sein auch mal, bis hin zu durchaus umfangreicheren Absprachen. Aber dafür werben wir sehr und versuchen das auch auf verschiedenen Wegen in die Schulen zu bringen, dass wirklich möglichst wirklich an jeder Schule es so ein Vertragswerk gibt. Und wenn das da ist, dann ist auch vor allen Beteiligten klar, okay, egal was wir machen in Richtung Klimabildung, wir müssen die Schülerinnen und Schüler mitnehmen.
Ich würde das auch nochmal ergänzen, dass genau die Zeit, ne? Wir haben mit dem Projekt Schools of Sustainability erstmalig so eine langfristige Partnerschaft mit den Schulen initiiert, das über 2 Jahre geht. Das hat sich so stark bewährt, dass man sich kennenlernt, dass man auch wirklich langfristig arbeitet. Wir hatten auch so eine Art Call gemacht. Also nicht nur die KünstlerInnen haben sich beworben mit ihren Projektvorschlägen, sondern auch die Schulen. Es musste ein Commitment geben der Schulen, also und zwar nicht nur einer Lehrerin, eines Lehrers, sondern der Schulleitung und auch anderer LehrerInnen, das Projekt mitzutragen, zu unterstützen. Das hat sich auch total gut bewährt und wir haben auch als Ziel unseres Projektes genau das uns vorgenommen, dass es so nicht jetzt unbedingt einen Vertrag gibt, aber dass es Veränderungen an der Hardware der Schule, sprich am Gebäude, am Umfeld und an der Software, also am Curriculum gibt und dass man das wirklich messen kann. Also und dass es auch wirklich eine messbare Einsparung von Ressourcen gibt am Ende des Projektes. Und ich weiß noch nicht, ob das wirklich gelungen ist, also ob wir diese Messbarkeit darlegen können. Aber das, ich glaube, das ist es. Und was auch ganz, ganz ausschlaggebend ist, ist so die engagierten LehrerInnen. Also nicht jede Schule, weil sie sagen, jede Schule hätte die Chance, aber nicht jede Schule hat LehrerInnen, die Lust haben, sich da so zu engagieren.
Naja, oder sie sind vielleicht auch zu erschöpft, das muss man ja auch mal sehen. Ne?
Ja, natürlich, natürlich, ja.
Und was meine Beobachtung also dort an der Schule ergeben hat, die Klassen sind einfach, das ist klar, dass die Lehrerinnen erschöpft sind, die Klassen sind definitiv zu groß. Also auch, Franz, wir sind keine Pädagogin, wir haben bestimmt nicht die richtigen Skills, aber mit 30 Schülerinnen zu arbeiten, auch zu zweit, ist eine Herausforderung.
Ja. Dazu kann ich auch gleich noch sagen, also ich meine, Sie sind sogar mit Ihren Schülerinnen und Schülern, haben Sie zusammengearbeitet mit dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Habe ich das richtig gesehen?
Das haben Sie richtig gesehen. Das war auch eine unserer Exkursionen, die wir durchgeführt haben, dass wir das Leibniz-Institut besucht haben. Das war auch zu Beginn unseres Projekts. Da war dann ja auch noch gerade diese Tesla-Problematik in Brandenburg sehr, sehr, sehr aktuell. Wir haben dort Einblicke dann auch in diese ganze Wasserproblematik in Brandenburg über das Institut bekommen. Einen sehr guten Vortrag.
Elon Musk ja nur gelacht hat. Ne?
Nur gelacht hat, das haben wir uns vorab natürlich mit den Schülerinnen noch einmal angeschaut, wie da die Reaktionen waren. Genau, Leibniz-Institut und dann am gleichen Tag haben wir tatsächlich aber auch eine Kleingartenkolonie im Erpetal besucht, die eigentlich in Abständen von wenigen Jahren von sehr starken Überschwemmungen betroffen war und die Schülerinnen haben dort Interviews mit den Anwohnerinnen durchgeführt. Ich wollte gerne nochmal auf die Hardware in einer Schule zurückkommen, die Eva Stein gerade ansprach, denn wir haben auch etwas hinterlassen an der Schule. Da ist vielleicht auch eine Ressourceneinsparung in Zukunft messbar. Das grüne Klassenzimmer, was wir am Ende nicht realisieren konnten, was jetzt aber realisiert ist und auch genutzt wird und auch gut ist. Und die Überdachung kann ja auch noch dazukommen. Das Ganze ist beweglich auch. Also das ist ja, damit ist ja noch kein Punkt gesetzt. Aber wir haben uns dann eben überlegt, was können wir da dazu tun und haben uns dann überlegt, dass wir eine Regenwasserbewässerungsanlage an dieser Schule bauen wollen. Dafür haben wir dann wiederum auch einen Experten eingeladen, der in der Lage ist, das zu machen mit uns und den Schülerinnen. Und jetzt hat das Gerd-Hauptmann-Gymnasium ein Regenwasserbewässerungsanlage Bewässerungsanlage. Das heißt, das Dach der Schule wird über die Dachrinne und das Fallrohr angezapft. Das Wasser wird gefiltert und dann in Wasserspeicher überführt. Der Filter ist mit einer Pumpe verbunden, damit das ganze System läuft. Und wiederum über eine Pumpe ist das Wasser jetzt dort aber abnehmbar für alle Schülerinnen oder auch die Lehrerin und auch den Hausmeister. Und damit kann jetzt das grüne Klassenzimmer, zu dem auch Bepflanzungen gehören, bewässert werden. Und nicht nur das, sondern natürlich auch die Bäume auf dem Schulgelände, alles, was dort durstig ist. Also es handelt sich nicht um Trinkwasser, das sei hier nochmal festgehalten. Regenwasser ist natürlich kein Trinkwasser, aber kann bewässert werden. Und wir haben diese Anlage auch so angelegt, dass sie erweiterbar ist. Das heißt, auch dieses Projekt muss nicht abgeschlossen sein an dieser Stelle, sondern es könnte jetzt als nächster Schritt für die nächste Projektwoche auch noch Solar dazukommen, sodass da auf sozusagen Strom aus der Steckdose verzichtet werden kann. Und sie könnte auch smart funktionieren. Das heißt, niemand muss mehr mit dem Gartenschlauch rumlaufen, sondern die Schläuche könnten direkt in das grüne Klassenzimmer, in die Beete dort gelegt werden. Also einfach jetzt auch, um so ein bisschen sinnvolle technologische Entwicklung und so an die Schülerin heranzutragen, gibt es diese Möglichkeiten, es weiterzuführen.
Ich finde, das klingt preisverdächtig, oder? Was sagen Sie, Herr Brendebach? Ja,
absolut.
Wie viele Schülerinnen waren bei Ihrem Projekt dabei?
Die Gruppe, mit der wir gearbeitet haben, waren also insgesamt 20 Schülerinnen. Davon haben 2/3 das grüne Klassenzimmer gebohrt und geschraubt und gehämmert. Und 1/3 war dann direkt in den Bau der Regenwasserbewässerungsanlage mit eingebunden.
Es gibt ein Manifest von Schülern und Schülerinnen. Ich glaube, das ist auch am Haus der Kulturen entstanden. Und ein paar Punkte möchte ich jetzt mal benennen. Nummer 4 heißt, praktisch ist besser. Wir fordern mehr praktischen Unterricht, denn wir wollen lernen, wie die Sachen wirklich sind, nicht wie sie theoretisch sein sollten. 5. Eine komfortable Schule, kleinere Klassen. Aber das ist auch nichts Neues, ne? Wir wünschen uns kleinere Klassengemeinschaften mit 10 bis 18 SchülerInnen, damit LehrerInnen besser auf Einzelne eingehen können. 6. Gesunde Ernährung. Wir wünschen uns Wasserspender für frisches Wasser und gesundes Bioessen in der Schule. Und in Nummer 7 heißt das, wir brauchen einen Schulgarten in jeder Schule und für jede Klasse ein eigenes Beet. Dort können wir Obst und Gemüse anbauen, das dann für das Schulessen genutzt wird. Also durchaus klimaverträglich klingt das alles, finde ich. Und Unterricht draußen. Wir brauchen mehr Unterricht in der Natur. Dafür spricht ja auch das grüne Klassenzimmer. Das sorgt für abwechslungsreicheren Unterricht und bessere Konzentration. Martin Brendebach, kennen Sie dieses Manifest?
Das kenne ich nicht, aber die entsprechenden Forderungen höre ich nicht zum ersten Mal. Man muss natürlich dazu sagen, vieles von dem ist längst möglich. Ne? Also dass Schülerinnen und Schüler mitbestimmen über zum Beispiel das Essen an der Schule, Essensanbieter, ist beriefstes Recht der Schülerinnen und Schüler laut Schulgesetz Mitbestimmung der Schülervertretung. Das ist jetzt nichts, was man strukturell ändern müsste, man müsste es nur wahrnehmen und muss entsprechend natürlich auch, das ist auch klar, von Schulseite unterstützt werden, dass die Schülerinnen und Schüler sich einbringen können. Das sollte aber eigentlich selbstverständlich sein. Möglichkeiten zur Exkursion sind auch gegeben. Es gibt zahlreiche außerschulische Lernorte oder eben auch Exkursionsmöglichkeiten, die auch in den Rahmenlehrplänen ja vorgeschrieben sind teilweise, dass man Exkursionen machen soll und muss. Auch hier wird eher eine Frage von Umsetzung. Was Klassengrößen betrifft, Sie kennen die Zahlen. Sie wissen alle, wie die Ausstattung mit Lehrkräften ist. Frau Senatorin Busse hat da eine sehr ehrliche Zahlen vorgelegt. Wenn ich jede Klasse, wenn ich sie teile, fehlt mir noch ein Lehrer. Wir haben einfach schlicht und einfach auch nicht die Lehrkräfte, um Klassen in diesem Maße nochmal zu teilen. Räumlichkeiten und so weiter, brauche ich dann 2 Räume. Also das ist verständlich, wäre sicher ein angenehmeres Lernen. Aber ich glaube, hier muss man einfach sich den Realitäten stellen und gucken, ob man auf anderem Wege möglicherweise hier Verbesserungen möglich sind.
Kommen wir doch nochmal zu dem Punkt Klima-Zukunftskonferenz, an der ja wirklich viele Schüler und Schülerinnen teilnehmen und teilgenommen haben. Seit 2019 gibt es das.
Genau. Und das, was mich besonders freut daran, ist, dass sie nicht nur teilnehmen, sondern sie haben sie auch mitgestaltet. Also das ist das Besondere daran. Das ist nicht eine Veranstaltung, die Erwachsene für Kinder und Jugendliche machen, sondern wir haben da ein Orga-Team von Schülerinnen und Schülern, die da eine große Rolle spielen in der Frage, wie wird es organisiert, was für Inhalte sollen da sein, was wird diskutiert. Darf man sich natürlich auch nicht in die Tasche lügen. Natürlich sind da auch Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Bildung, die da auch sehr viel Arbeit reinstecken, das ist klar. Aber die Schülerinnen und Schüler haben ja eine sehr große Rolle darin, das zu organisieren. Die moderieren auch alles selber, die führen durch die Workshops und so weiter. Und das bringt wirklich zwei Dinge wunderbar zusammen, nämlich das Thema Klimabildung und das Thema Schülerpartizipation, dass hier wirklich eben auch die Jugendlichen die Gelegenheit bekommen, selbst die Akzente zu setzen. Leider auch durch Corona in den Jahren 20 und 21 in anderer Form stattgefunden. Wir mussten das teilweise hybrid machen, teilweise nur digital. Hat trotzdem funktioniert, weil eben alle Beteiligten da sehr flexibel waren und die Schülerinnen und Schüler ja auch sehr fähig sind in diesen Dingen. Und dieses Jahr 2022, wir freuen uns sehr darauf, endlich wieder in Präsenz im Planetarium, Großplanetarium Zeiss, wieder also in voller Besetzung. Mehrere hundert Schüler und Schüler werden gemeinsam über Fragen von Klimabildung diskutieren. Sehr praktische Dinge auch kennenlernen und zeigen, wie man Klimaschutz machen kann.
Kommen wir nochmal zurück auf die Frage, kann Schule Klima retten, Eva Stein?
Natürlich nicht. Das ist ja klar, aber die Schule kann zumindest Impulse in das Bewusstsein vieler SchülerInnen hineingeben. Und wir hoffen sehr, sehr stark, dass wir mit unseren Projekten diese Impulse auch befeuern, dass wir sie auch auf eine Art und Weise beeinflussen können, die zu Ermächtigungsprozessen führen, die zu, was Sie gerade gesagt haben, partizipativen Prozessen führen, so dass durch diesen Lernprozess, über den wir schon vorher sprachen, halt Kinder, die vielleicht in Mathe nicht so gut sind, trotzdem merken, dass sie in diesem Prozess, der jetzt gerade abläuft, ganz stark sind, weil sie vielleicht eine kleine Rampensau sind und die das Wort ergreifen oder weil sie plötzlich feststellen, dass sie mit bestimmtem Werkzeug gut umgehen, was auch immer. Also das ist das A und O, dass diese Form des Lernens ermöglicht wird. Ja, also it's a long way, das wissen wir alle und wir alle wissen, dass unser aller Zutun gefordert ist, aber es kann natürlich nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen hängen bleiben, das zu heilen, was wir verbockt haben.
Wir können ja noch mal die Lehrerin Susanne Franz hören von der Heinz-Brandt-Schule, die sehr glücklich war mit dem Workshop und mit dem Projekt, das die beiden Künstler Ursula Rock und Erik Göngrich mitgestaltet haben.
Also ich habe selber natürlich auch sehr viel Freude gehabt, weil ich auch Sachen ausprobieren konnte. Aber vor allem habe ich mich darüber gefreut, dass die SchülerInnen einfach so viele Zugänge hatten, sich verschieden diesem doch sehr komplexen Thema Nachhaltigkeit und dieser großen Aufgabe, ja, sich irgendwie zu widmen, anders als jetzt nur intellektuell. Ich glaube, das ist das, was mich sehr berührt hat, weil es auf einer anderen Ebene stattgefunden hat. Also ich bin jetzt nicht so darauf aus, es muss nicht unbedingt ein Produkt am Ende da sein, sondern viel wichtiger finde ich diesen Prozess und dass man das auch irgendwie reflektiert hat, was irgendwie wie funktioniert und funktioniert hat. Das haben wir halt immer irgendwie zwischendrin eingeschoben, immer diverse Reflexionen. Ganz viel halt über Material und Machen und Fühlen und Sehen. Hören war auch dabei, im Grunde war alles dabei. Und ich bin natürlich total beeindruckt, dass so unterschiedliche Dinge dabei rausgekommen sind. Also so vielschichtig, so wie auch jedes Individuum irgendwie ist.
Gemaltes und gezeichnetes, Plakate, die mit Bleilettern gedruckt sind, mit protestierenden oder auch poetischen Texten. Fahrbare Skulpturen sind auch dabei. Alles entstanden mit den Künstlerinnen Ursula Rock und Erik Göngrich in einem Kreativhaus, das Raum bietet zur Entfaltung. Am kommenden Donnerstag wird es um 14 Uhr im Haus der Kulturen der Welt einen Kongress geben, an dem die Schüler und Schülerinnen teilnehmen und auch die Lehrer und Lehrerinnen und auch die Künstler und Künstlerinnen.
Tatsächlich beginnt dieser Tag schon morgens, nun nicht erst um 14 Uhr, aber da ist die Öffentlichkeit nicht eingeladen, weil wir wollten nicht die SchülerInnen ausstellen in ihren Präsentationen. Also sie werden erst einmal sich sammeln, morgens um 9 bei uns im Vortragssaal und dann werden alle in einer sehr durchchoreografierten Form sich gegenseitig die Projektergebnisse vorstellen. Da hatte ja Jana eben auch schon kleine Andeutungen gemacht. Danach geht es in verschiedene Workshops, die werden wieder von ExpertInnen durchgeführt zum Thema Ernährung, zum Thema Anthropozän. Es gibt eine kleine Gruppe von Kindern, die werden den ganzen Tag dokumentieren mit Kameras und auch die Postproduktion machen unter Anleitung von Filmschaffenden. Dann gibt es auch einen Workshop geleitet von Celine Weimer-Dittmar, die wir als Redakteurin bei der Taz oder Autorin bei der Taz kennengelernt haben, die aber auch viel macht zum Thema Klimaaktivismus. Und sie wird mit einer Gruppe von SchülerInnen Forderungen an die Schule der Zukunft generieren. Und diese Forderungen kommen dann um 14 Uhr, und das ist dann der öffentliche Teil, diskutiert. Da wird Herr Brendebach dabei sein. Da werden Aisha Abadi und Johanna Schwab als zwei beteiligte KünstlerInnen dabei sein. Da werden diverse LehrerInnen dabei sein. Und auch vor allen Dingen mindestens 4 Kinder aus den beteiligten Gruppen. Und die werden dann, und da gibt es noch Dante Davis als Aktivist der Fridays for Future Bewegung. Also es wird auf jeden Fall eine heftige Diskussion werden.
Ich kann dazu sagen, wir hätten hier auch gerne eine Schülerin dabei gehabt, aber da wir diese Sendung aufzeichnen, war das nicht möglich. Herr Brendebach, welche Forderungen, glauben Sie, kommen auf Sie zu? Und welche können Sie vielleicht versuchen einzulösen in Ihrer Funktion als Fachreferent in der Senatsverwaltung für Bildung?
Ich lasse mich überraschen. Ich ahne, Sie haben ja vorhin schon mal ein paar Forderungen angesprochen, die in der Regel kommen. Es ist natürlich auch so, dass das nicht auf Zuruf geht. Es gibt natürlich auch demokratische Verfahren. Es gibt einen Landesschülerausschuss, der natürlich auch genau die Funktion hat, Forderungen von Schülerinnen und Schülern in den politischen Prozess einzuspeisen, natürlich auch entsprechend bei der Senatsverwaltung einzureichen. Das wird dann entsprechend aber auch dann sehr ernst genommen und sehr ausgiebig geprüft. Von der Gelegenheit macht der Landesschülerausschuss auch immer wieder Gebrauch. Und insofern, also ich kann nur versichern, die Senatsverwaltung für Bildung ist da nicht abwehrend. Also ganz im Gegenteil, ich habe versucht, das ja deutlich zu machen. Also wir freuen uns darüber, wenn Schülerinnen und Schüler hier aktive Rolle haben, Vorschläge bringen. Natürlich muss dann im Einzelfall geprüft werden, was ist davon auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, finanziellen Rahmenbedingungen weiter machbar und möglich.
Ich habe noch eine Frage an Sie. Wie lange dauert es, bis Änderungen in den Curricula beispielsweise implementiert werden können? Das finde ich halt sehr interessant, die Frage nicht nur im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte, sondern auch im Kontext der Digitalisierungsdebatte, weil es geht ja darum, es ist ja total wichtig, dass Kinder lernen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jede Sekunde meine Daten in die Netze speise? Was ist Digital Literacy? Und das muss ja auch in jedem Fach eigentlich vorkommen und muss durchgenommen werden. Und man fragt sich immer, warum dauert das so lange? Wie lange kann das längstens dauern oder schnellstens?
Es ist schon längst da. Im Rahmenlehrplan, der jetzt gültig ist, sowohl für die Lagenstufe 1 bis 10 als auch jetzt seit diesem Jahr wirksam für die Oberstufe, gibt es verpflichtend das Basiscurriculum Medienbildung. In allen Fächern, auch hier wieder, muss das Thema Medienbildung eine Rolle spielen. Das heißt auch hier wieder, die Strukturen, die rechtlichen Vorgaben sind längst geschaffen. Es gibt auch allerlei Versuche natürlich, das zu flankieren von unserer Seite mit Handreichungen, mit Hinweisen auf Materialien, mit Fortbildung und dergleichen mehr. Aber man muss eben auch sagen, wir haben es gerade angedeutet, Lehrkräfte sind stark belastet. Das haben alle mitbekommen in den letzten Jahren. Da gibt es ganz, ganz viele Anforderungen an die Lehrkräfte. Sie müssen sehr viele Dinge an Schule bewegen, bewerkstelligen, ganz abgesehen vom Kerngeschäftsunterricht. Ich habe Verständnis dafür, dass das nicht alles sofort immer eins zu eins ankommt in den Schulen. Dennoch umso bemerkenswerter, dass sie viel auf den Weg machen, es anfangen umzusetzen. Ja, die Rahmenlehrpläne, die Curricula sind da. Jetzt ist die Frage, wann ist das dann Realität überall.
Braucht es nicht auch mehr Künstler und Künstlerinnen in der Schule?
Das mag sein, kann ich beurteilen. Ich weiß nicht, wie da die Lage ist. Ich weiß, dass gerade im Kunstbereich sehr viele, erfreulicherweise, sehr viele Menschen jetzt die Möglichkeiten des Quereinstiegs nutzen. Was eine unheimliche Bereicherung ist, das spiegeln eigentlich sehr viele Schulen wider, dass dadurch auch eine Sichtweise in Schule kommt, die unheimlich erfrischend ist. Und gerade in diesen Fächern Kunst, aber auch in Musik, haben wir da eine recht hohe Zahl. Und ich kann nur sagen, wir freuen uns über jeden Menschen, der diese Herausforderung annimmt. Und die umgekehrt auch das Feedback auch wiederum derer, die den Sprung gewagt haben, ist auch sehr positiv. Ne? Weil man sagt, das ist eine tolle Sache, mit Schülern zu arbeiten. Auch wenn wir alle wissen, es kann manchmal auch anstrengend sein, aber es ist auch sehr schön.
Jana Engel, glauben Sie, dass Künstler und Künstlerinnen eine Chance haben, an den Schulen auch tatsächlich noch was zu bewirken und zu verändern?
Ich denke schon, dass das möglich ist, weil zum Beispiel bei Franziska Pirvos und mir, unsere beiden Arbeitsweisen unterscheiden sich zwar sehr stark, aber was uns verbindet, ist, dass wir so eine recherchebasierte Herangehensweise haben. Und ich hatte schon das Gefühl, jetzt in diesem ganzen Jahr, in dem wir mit den Schülerinnen zusammengearbeitet haben, dass wir diese Methodik den Schülerinnen ganz gut eröffnen konnten. Und wichtig ist ja auch mal die Perspektive, was ist überhaupt Kunst und was kann Kunst bewirken, ein bisschen zu erweitern. Natürlich haben wir jetzt auch in diesem gesamten Jahr, wir haben gezeichnet und wir haben Collagen hergestellt und Modelle gebaut, aber wir haben eben auch performative Ansätze vermittelt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist sozusagen den Begriff der Kunst ein bisschen zu erweitern, das Verständnis dafür, was ist eigentlich Kunst, was kann alles in diesem Rahmen stattfinden, dass das eben auch meinetwegen Essen sind, die man gemeinsam veranstalten kann oder alle möglichen verrückten Aktionen.
Nachhaltiges Leben, nachhaltiges Lernen, darum geht es am kommenden Donnerstag, am 22. September im Haus der Kulturen der Welt mit einem Kongress. Ich danke unseren Gästen, Martin Brendebach aus der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Jana Engel, Künstlerin, die mit Schülern und Schülerinnen der Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin-Friedrichshagen gearbeitet hat, und Eva Stein vom Haus der Kulturen der Welt. Für den guten Ton haben Gabi Klusmann und Angelika Schäfer gesorgt. Ich bin Michaela Gericke und sage Danke fürs Zuhören. Nachzuhören ist die Sendung wie immer unter rbbkultur.de.